Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, herzlich willkommen zur Bibelstunde. Schön, dass Sie gekommen sind, mit uns auf Gottes Wort zu hören. Herzlich willkommen auch all denen Mitarbeitern von den Freizeiten, für die wir heute besonders auch beten wollen. Heute habe ich mal ein ganz altes Lied mitgebracht. Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Das finden Sie auch vorne an der Leinwand.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Um es in der Fußballsprache zu sagen, die ja im Augenblick sehr aktuell ist, ich bin kurzfristig als Ersatzspieler eingewechselt worden. Und wie Sie es auch aus der Fußballsprache kennen, es gibt ja manchmal auch eine Nachspielzeit. Und wir sind uns heute nicht ganz sicher, ob wir die Stunde einhalten können. Aber man hört ja auch oder man schaut ja auch beim Fußball dann gern noch 5 oder 10 Minuten länger, weil man wissen will, wie es ausgeht. Und deshalb möchte ich mich schon vorher mal entschuldigen bzw. ankündigen, dass es unter Umständen ein bisschen länger gehen kann. Kein Problem, vielen Dank. Ja, es ist jetzt gerade 3 Wochen her, dass ich hier in der Bibelstunde über Tiefpunkte in unserem Leben gesprochen habe. Und dass ich Ihnen von Paulus und Silas erzählte, die auf ihrer zweiten Missionsreise gleich am Anfang in Philippi auch an einen solchen Tiefpunkt kamen. Eingezwängt in einen Block lagen sie dort um Mitternacht, als plötzlich ein Lobgesang aus ihrer Zelle zu hören ist. Ein Loblied auf Gott, das von den Mitgefangenen gehört wird und ungeheuren Eindruck auf sie macht. Was musste das für ein Gott sein, dem man unter solchen Umständen noch Loblieder singt? Von einer Begebenheit ganz anderer Art handelt nun die Geschichte, von der ich Ihnen heute erzählen will. Auch hier kommt ein Mensch an einen Tiefpunkt, an seinen persönlichen Tiefpunkt. In seinem Fall war es allerdings selbst verschuldet. Und er lernt in einer außergewöhnlichen Gebetskammer wieder zu Gott zu rufen und schließlich sogar auch ihn zu loben. Vielleicht ahnen Sie schon, um was es sich handelt. Es ist die Geschichte von Jona, einem äußerst eigenwilligen, ungehorsamen Propheten, der um das Jahr circa 800 vor Christus lebte. Er kam vermutlich aus der Prophetenschule Elisas, stammte aus einem Ort, Gad Hefer. Der war circa 5 Kilometer von Nazareth entfernt, bloß dass wir ein bisschen eine Vorstellung haben. Und eines Tages geschah zu diesem Jona Gottes Wort. Ich lese aus Kapitel 1 den ersten Vers. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Mit einem solchen Auftrag hat Jona nicht gerechnet. Ausgerechnet zu den ärgsten Feinden Israels sollte er gehen. Und dann sollte er sie auch noch warnen. Das war schlicht und ergreifend zu viel für den Jona. Er konnte nicht verstehen, dass sich Gott gerade um diese heidnische Stadt und um ihre Bewohner sorgte. Und weil er nicht will, dass die Leute in Ninive Gottes Gnade erfahren, vielleicht aber auch aus Angst, denn die Assyrer waren bekannt für ihre Grausamkeit, macht er sich kurzerhand in die entgegengesetzte Richtung auf. Er will mit dem Schiff nach Tarsis, dem äußersten Punkt der damals bekannten Welt. Nichts wie Gott aus den Augen. Das war sein Motiv. Er denkt, dass Gott ihn dort nicht sehen könnte und ihn auch nicht erreichen kann mehr. Aber Gott lässt seinen ungehorsamen Knecht nicht so einfach davonkommen. Er schickt einen Sturm, der das Schiff und die Besatzung in große Seenot bringt. Und während die Schiffsleute zu ihrem Gott schreien, schläft Gott im untersten Teil des Schiffes. Zu keinem Zeitpunkt seiner Flucht hören wir etwas davon, dass Jona mit Gott geredet hätte. Auch nicht, als der Kapitän ihn auffordert, dass doch auch er seinen Gott anrufen soll. Bis zuletzt, als Jona schon durch das Los, als der Schuldige für das Unwetter ermittelt wird, betet er nicht. Und bittet auch nicht Gott um Vergebung für sein eigenwilliges Handeln, sondern er lässt sich von der Schiffsbesatzung einfach ins Meer werfen. Aber der Herr lässt einen Fisch kommen, der Jona verschlang. Und ich lese jetzt einmal, und Sie können es auch vorne mitverfolgen, aus Jona 2, die Verse 1 bis 11. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, denn dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu den Bergegründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Gottes außergewöhnliche Rettungsaktion. So könnte man diesen ersten Vers überschreiben. Gott ließ einen Fisch kommen, der Jona verschlang. Jona blieb, nachdem man ihn über Bord geworfen hatte, nicht irgendwo auf dem Meeresgrund liegen, sondern er landete im Bauch eines Fisches. Man könnte auch sagen, er landete buchstäblich in den offenen Armen Gottes, so wie der heimkehrende Sohn im Gleichnis in den offenen Armen seines Vaters landete. 3 Tage und 3 Nächte ist Jona im Bauch des Fisches und dort fängt er an zu beten. Er fleht zu Gott. Und an der Stelle möchte man eigentlich dankbar aufatmen und sagen, endlich, endlich ist Jona soweit. Angst und Todesnähe bringen ihn zum Schreien zu Gott. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Jona nennt den Ort, wo er wieder beten lernte, Rachen des Todes. Wörtlich steht dort Sheol, Totenreich. Weiter wie an diesen Ort kann man eigentlich nicht von Gott wegkommen. Und Gott selbst war es, der Jona diese Gebetskammer bereitet hat. Gott hat Mittel und Wege, die Herzen seiner Menschen zu bewegen. Bei uns mag es vielleicht eine Krankheit sein, die unerwartet über uns hereinbricht. Aber es können auch ganz andere Ausweglosigkeiten sein, die bewirken, dass wir plötzlich von einem Augenblick zum anderen unser Leben nimmer in der Hand haben, dass wir nimmer wissen, wie es weitergehen soll, dass wir hilflos und abhängig sind von der Barmherzigkeit anderer und uns Angst und vielleicht sogar Todesnähe ins Gebet treibt. Und dann lesen wir hier, Gott hörte Jonas Schreien. Diese Erfahrung, die der Jona hier machte, darf uns auch eine ganz große Ermutigung persönlich sein. Er hört auch unser Schreien. Und zwar von jedem Ort, wo wir uns befinden können, und zu jeder Zeit. Und wie weit weg wir von Gott auch sein mögen, weil wir vielleicht auch äußerlich davongelaufen sind von ihm oder uns auch innerlich von ihm entfernt haben mögen. Gott hört, wenn wir zu ihm rufen. Und wie tief wir uns vielleicht auch in Schuld und Sünde verstrickt haben mögen, Gott kann und will uns herausführen und herausholen. Wir dürfen in diesen Versen einen Blick in Gottes Herz tun, in seine Liebe, in seine Treue, auch in seine Weisheit, wie er mit uns umgeht, auch in seine Güte, auch in seine große Geduld. Viele denken ja bei dieser Geschichte, dass es sich nur um ein Märchen hier handeln kann, dass so etwas in Wirklichkeit doch gar nicht vorkommen kann. Aber kann Gott, der Schöpfer alles Geschaffenen, nicht auch Naturgesetze ändern? Und kann er nicht auch Bedingungen herbeiführen, die wir uns nicht vorstellen können und die vielleicht auch ganz einmalig sind? Ist er nicht ein Gott, der kann? So wie Abraham es wusste, Gott kann auch Tote wieder lebendig machen. Und in einem alten Lied heißt es, Gott kann alles. Wenn am Ende Menschenweisheit doch die Hände betend sich zu ihm erheben, darf man Herrliches erleben. Er kann alles, Wunder schauen dürfen, die sich ihm vertrauen, völlig restlos, ungeteilet, ihre Herzen sind geheilet. Es ist naturwissenschaftlich tatsächlich unter sehr günstigen Bedingungen vorstellbar, sagt Dr. Gerhard Mayer, dass Jona in einem Fisch bzw. einem Wal einige Zeit überlebte. Wir sehen weder von der biblisch bezeugten Schöpfermacht Gottes noch von der Naturwissenschaft her einen ausreichenden Grund, den Aufenthalt Jonas im Fisch als tatsächliches Ereignis zu bestreiten. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Soweit Dr. Mayer. Und dass Jesus, als ihn die Pharisäer in Matthäus 12 um ein Zeichen bitten, bei seinem Sterben und Auferstehen nach 3 Tagen auf Jona und dessen Aufenthalt im Bauch des Fisches Bezug nimmt, macht doch auch deutlich, dass Jona eine geschichtliche Person gewesen sein muss und dass sich Jesus ganz bestimmt nicht auf eine Märchengestalt berufen hat hier. Und wie wir dann in Vers 4 und 5 lesen, hat Jona sehr bewusst erlebt, was nach seinem Hinauswerfen ins Meer mit ihm passiert ist. Er betet nämlich: Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Solche Zeiten haben wir vielleicht auch schon in unserem Leben erlebt, wo im Bild gesprochen wirklich Wellen und Wogen über uns gingen. Und wo wir auch dachten, aus der Tiefe komme ich, glaube ich, nicht mehr heraus. Vielleicht waren es bei uns Wellen der Sorge. Vielleicht waren es Wellen der Angst oder auch Wellen des Leides, der Traurigkeit. Wie es in einem Lied heißt, das wir jetzt miteinander singen wollen. Aber der Herr ist immer noch größer. Nummer 377 in unserem grünen Buch. 377.
Thank you.
das wollen wir festhalten aus dem Lied. Der Herr ist immer noch größer. Und zwar größer, als wir denken können. Ich weiß nicht, ist Ihnen beim Lesen aufgefallen, beim Mitlesen, dass es sich bei den Versen 3 bis 10 um lauter Psalmworte handelt, die Jona betete. Jona kannte Gottes Wort und er kannte es auswendig. Und er betete in seiner Todesnot mit diesen Worten, weil er wahrscheinlich im Bauch des Fisches zu gar keinen anderen und eigenen Worten mehr fähig war. Und wie gut, wenn auch wir in Zeiten der Not und in unseren Tiefen Liedverse kennen, Liedverse auswendig kennen, auch Bibelworte auswendig können, die wir dann beten können. Noch vor kurzem war es, dass Jona im Trotz sich gewünscht hat, Gott aus den Augen zu kommen, an einen Ort zu kommen, wo Gott ihn nicht mehr sieht und wo Gott ihn nicht mehr einholen kann. Er war so verbiestert, dass er sich sogar den Tod gewünscht hat, dass er sogar sterben wollte, als ihn die Schiffsleute bat, dass sie ihn doch ins Meer werfen würden. Er meinte, dann wäre er allem enthoben. Was für ein Trugschluss. Jetzt, als der Jona tatsächlich damit rechnen musste, dass es mit dem Sterben ernst wurde, jetzt begreift er, was es in Wirklichkeit bedeutete und was es in Wirklichkeit heißt, von Gott verlassen zu sein. Verzweifelt klammert er sich nun an ihn. Nicht mit einer Bitte, sondern mit dem demütigen Eingeständnis, du warfst mich in die Tiefe. Letztlich nicht die Schiffsleute waren's, sondern da stand auch der Herr dahinter, du warfst mich in die Tiefe, auch nicht das Schicksal. Allerdings ist von einem Schuldeingeständnis Jonas in dem Sinn hier nichts zu hören, dass er seinen Eigenwillen oder seinen Trotz oder seine Flucht hier bekannt hätte. Vielleicht nur indirekt in dem Sinn, dass er die Tiefe, in der er sich jetzt befindet, als Gottes gerechte Strafe für seinen Ungehorsam sieht und akzeptiert. Er findet sich von Gott verstoßen. Nie mehr würde er den Tempel Gottes sehen. Nie mehr würde er Gottes Gegenwart erfahren. Sein Leben war verpfuscht. Es war am Ende. Der Erderiegel schlossen sich für immer hinter ihm. Aber Gott hatte es anders beschlossen. Er gibt Jona die Möglichkeit zu einem Neuanfang. Und dazu hatte er einen Fisch zu seiner Rettung bestellt. Und als der Fisch das Maul geöffnet hatte und den Jona verschluckte, da dachte der Jona bestimmt nicht in diesem Augenblick, dass Gott ihn auf diese Weise retten wollte. Oder denken Sie? Ganz bestimmt nicht, gell? Ja, und so geht es uns doch in unserem Leben auch oft. Dass wir Gottes Eingreifen, dass wir seine Führungen oft auch nicht verstehen. Und dass wir manche Führungen in unserem Leben als sehr schwer empfinden. Und dabei kann das ein Weg Gottes zu unserer Rettung sein, auch zum Neuanfang mit ihm, auch zum Weg der Hoffnung, raus aus unserem Irrweg, auf dem wir uns vielleicht befinden, und aus einem unfruchtbaren Leben. Gottes Gedanken sind weit höher als unsere Gedanken, auch seine Wege mit uns. Und das dürfen wir an Jonas Leben hier sehen. Und was wir auch hier sehen, dass seine Gedanken Gedanken des Friedens sind und nicht des Leides. Dass er uns Hoffnung und Zukunft geben will, wie wir es in Jeremia 29, Vers 11 lesen. Der Fisch, der im Gegensatz zu dem Boten Gottes gehorsam war, der kam, als Gott ihn kommen hieß. Er war ein Werkzeug Gottes zur Rettung seines Boten. Wie zuvor schon der Sturm, wie später die Rizinusstaude werden würde, wie auch der Wurm und wie letztlich noch der Ostwind. Dann aber lesen wir in Vers 8, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Der Jona bekennt hier ganz ehrlich, dass ihn nicht die Sehnsucht nach Gott, sondern erst die Todesnot ins Gebet trieb. Und ich dachte an der Stelle auch, oft muss es doch auch bei uns bis zum Äußersten kommen. Und wie oft hört man auch den Satz, da hilft nur noch beten. Ich habe aber auch gedacht, wirklich erst dann? Nicht auch schon vorher? Aber wenn man so dieses Gebet entlang geht, dann merkt man, dass ganz langsam auch beim Jona etwas neu wird. In Vers 7, du hast mein Leben aus dem Verderben gerettet. Wenn wir am Ende sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Nicht mit uns und nicht mit seinen Möglichkeiten. Der sich Gott in die Arme wirft, erfährt Hilfe jenseits aller menschlichen Möglichkeiten. So noch einmal Dr. Gerhard Mayer. Der sich Gott in die Arme wirft, erfährt Hilfe jenseits aller menschlichen Möglichkeiten. Jona lernte wieder aufschauen. Er lernte wieder aufschauen zu seinem Gott. So wie der Beter in Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So wie der Jona und so wie viele andere vor ihm und nach ihm, dürfen auch wir in unseren Tiefen, in aller Verzagtheit, uns glaubend an Gott klammern und zu ihm aufschauen. Ein Ausleger sagt, gerade aus Schwachheit und gerade aus Verzagtheit entspringt ein Gebet, das bis zum Thron der Gnade reicht. Wir brauchen uns unserer Schwachheit und Verzagtheit nicht zu schämen. Der Herr lässt uns oftmals in Nöte, Anfechtung und Verzweiflungen kommen, um uns zu zeigen, was für eine Macht das Gebet hat. Und es gibt ein Lied in Jesu Name, das fängt an, des Gebetes Macht ist stark. Es dringt durch, wie wir hier erleben, aus dem Rachen des Todes. Es dringt durch aus jeder Dunkelheit, in die wir vielleicht geraten sind. Es dringt durch bis zum Thron der Gnade, wo der Vater und der Sohn nur auf unser Rufen warten. Und das Schöne, Jonas Leben endet nicht in Verzweiflung und Depression, sondern in Lob und Dank. Man könnte ihm buchstäblich auch Liedverse in den Mund legen. Ich dachte zum Beispiel, dass er hätte anstimmen können, was böse scheint, ist gut gemeint. Er ist doch nimmermehr mein Feind und gibt nur Liebeschläge. Oder auch, ich weiß, die Wege, die er geht, sind lauter Wunderwege. Ein etwas eigenartiger Vers, der einem zunächst ein bisschen sperrig vorkommen mag und gar nicht zurecht zu den vorhergehenden Versen Jonas passt, ist der Vers 9. Dort betet er, die sich halten an das Nichtige. Könnt auch sagen, an nichtige Götter oder Götzen verlassen ihre Gnade. Das heißt, sie verlassen den, der ihnen Gnade erweist. Aus der Lebensgeschichte Jonas haben wir bisher nichts davon gehört, dass er sich heidnischen Götzen zugewandt hätte. Aber ich dachte auch, ist nicht unser Ich, unser Eigenwille, manchmal auch so ein Götze, auf den wir hören, oftmals mehr auf Gottes Reden zu uns? Ich denke, Jonas Götzen waren seine eigene Meinung. Er dachte, die haben es nicht verdient. Da gehe ich nicht hin. Es waren auch seine eigenen Pläne. Ich gehe in die entgegengesetzte Richtung, möglichst weit weg. Es war auch seine eigene Ehre. Und schließlich sein ungebrochenes Ich. Und es ist schon erstaunlich. Jona, der das heidnische Ninive in seinem Herzen so verachtete, dass er nicht bereit war, ihnen Gottes Botschaft zu bringen. Er muss im Grunde erkennen, dass auch er in seinem Herzen Götzen hatte. Götzen, auf die er mehr hörte als auf den klaren Befehl Gottes. Ich habe noch eine kurze letzte Überschrift, die Wende. Die Wende. Aus Jonas Gebet aus der Tiefe wird am Ende ein Loblied aus der Tiefe. Jona lässt sich aus dem Widerstand gegen Gott herausholen. Er erkennt sein Handeln als Schuld. Und jetzt hat er eine Botschaft, die er selbst erlebt hat. Nicht nur eine Botschaft, die ihm von Gott aufgetragen wurde, sondern eine Botschaft, die er selbst erlebt hat. Er kann nämlich sagen, bei dem Herrn ist die Hilfe, bei dem Herrn ist die Rettung. Nicht das Davonlaufen von Gott ist die Hilfe. Nicht Flucht ist der Weg, sondern gerade das Gegenteil. Die Hilfe ist Zuflucht zu nehmen in den offenen Armen Gottes. Bei ihm dürfen wir unser Herz ausschütten, so hat auch der Jona gekonnt. Er hätte Gott alles sagen können, wo er Bedenken hatte, was er nicht verstehen konnte. Er hat es nicht getan, aber er hat es doch auch noch begreifen dürfen. Jona war innerlich heimgekehrt zu seinem Gott und er erkennt dankbar die unverdiente Gnade Gottes, die sich ihm durch den Fisch offenbarte. Und er sagt in Vers 10, ich will mit lauter Stimme danken und dir opfern. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Die Freude über die erfahrene Gnade, die ist so groß, dass Jona ganz vergisst, dass er sich ja eigentlich noch im Bauch des Fisches befindet. Jona lobt also, bevor er weiß, wie es mit ihm ausgehen würde. So ähnlich, wie wir es auch in 2. Chroniker 20 lesen, als sie anfingen mit Loben und Danken, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen. Erst in Vers 11 lesen wir dann, und der Herr gebot dem Fisch, der spie Jona ans Land, könntet auch sagen, ans rettende Ufer, an neue Ufer, nämlich von jetzt an sollte sein Leben dem Herrn gehören. Gott hat ihm noch einmal die Tür zum Leben geöffnet. Er hat ein Wunder an diesem Propheten getan. Jona war tauglich geworden. Er war tauglich geworden für den Auftrag Gottes. Mache dich auf und geh nach Ninive. Ich möchte schließen mit einem weiteren Zitat von Herrn Dr. Meyer, der sagt, vielleicht dürfen wir hier, wie durch einen Spalt, in den Sinn göttlicher Pädagogik hineinschauen. Die Nöte, die der Herr über die Seinen kommen lässt, sind zunächst einmal Haltesignale für die falschen Gleise, auf die wir geraten können, sodann aber dazu bestimmt, ein geistliches Meer zu schaffen. Also Meer nicht mit E-E-R, sondern mit M-E-H-R. Ein geistliches Meer zu schaffen, nämlich ein Meer an Erkenntnis, ein Meer an Liebe des Herrn zu uns, an Geduld und an Hingabe und an Glauben und Gewissheit. Das ist göttliche Pädagogik. Bei uns geht er wieder andere Wege. Ich bete zum Schluss noch. Da wir danken dir so von ganzem Herzen auch für dieses Zeugnis, für diese Lebensgeschichte Jonas und dass wir bei ihm sehen dürfen, dass du solche widerspenstigen, ungehorsamen Boten auch nicht laufen lässt, sondern dass du ihnen nachgehst und dass du auch Wege hast, sie wieder zur Vernunft und zur Umkehr zu bringen. Wir danken dir, Herr. Du kennst auch unsere Wege. Du weißt auch, wo wir uns vielleicht innerlich von dir entfernt haben. Aber es ist auch so tröstlich und ermutigend zu wissen, egal wo wir sind und egal wo wir anfangen, zu dir zu schreien, du bist ein Herr, der nur auf unser Rufen wartet. Und du wirst auch in unserem Leben antworten. Wir befehlen uns dir auch an mit unserer Lebensgeschichte, mit dem, was zurückliegt und auch mit dem, was gerade aktuell bei uns ist. Und danken dir, Herr, dass du ein solch liebender, weiser, gütiger Herr bist. Amen. Ja, bevor ihr gleich aufs Feld kommen dürft, noch ein Lied wollen wir vorher miteinander singen. Und zwar, O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Wir kennen das Lied eigentlich mehr aus dem Englischen als Amazing Grace. Es ist von John Newton und auch ihn hat Gott bei einem Sturm auf dem Meer eingeholt und zur Umkehr gebracht. Nummer 65. 65.
Ja, vielen Dank, Schwester Brigitte, für diesen Einblick. Jetzt soll es um die Freizeiten gehen, unsere Sommerfreizeiten. Und ich freue mich sehr, dass so viele von euch Mitarbeiter heute da sind und Mitarbeiterinnen. Ich hole euch dann später noch hier vorne hin. Ich habe die Woche einen Vers in der Losung gelesen, der bekannt ist. Dort heißt es in Prediger 12, denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. bevor die bösen Tage kommen und die Jahre sich nähern, von denen du dann sagst, sie gefallen mir nicht. Man sagt, dass ungefähr 80% der Christen im Kinder- und Jugendalter zum Glauben gefunden haben. Und Studien belegen, dass insbesondere Freizeiten den Glauben von Kindern und Jugendlichen maßgeblich beeinflussen und prägen. Und deswegen gestalten wir auch dieses Jahr im Sommer wieder unsere Sommerfreizeiten. Weil wir erwarten, dass Gott durch diese Tage in das Leben von Kindern und Jugendlichen redet und verändert. Und es stand dabei noch ein zweiter Vers. Danach stand ein Vers aus Lukas 15. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Was war das für eine Entscheidung, die der Sohn in dieser Geschichte getroffen hat? Ich will umkehren. Ich will umdrehen. Ich will bekennen. Ich will aufstehen. Und das ist so unser starker Wunsch auch für die Freizeiten, dass dort Entscheidungen getroffen werden. Und gleichzeitig sind Freizeiten Orte, wo ganz viel gelernt wird fürs Leben. Und ich glaube, ihr Mitarbeiter wisst am besten, was das heißt. Konflikte aushalten, lernen sich zu vertragen, mit Kindern und Jugendlichen klarzukommen, die einem nicht liegen, zu verlieren oder auch zu gewinnen, an die Grenzen zu kommen, Erfolgserlebnisse feiern oder eben nicht haben, Heimweh aushalten, Gemeinschaft als schön und schwer zu erleben. Und das fordert uns als Mitarbeiterteam tatsächlich immer jedes Jahr wieder ganz schön heraus. Wir nehmen wahr, dass Kinder tendenziell mehr Aufmerksamkeit, mehr Begleitung brauchen, Frustrationstoleranzen abnehmen und die Gruppendynamiken mehr herausfordern. Und all das ist nur möglich, weil wir Freizeitleitungen und Freizeitmitarbeiterteams haben, die sich diesen Herausforderungen stellen wollen und die ein ganz großes Herz für Kinder und Jugendliche haben. Und dafür sind wir einfach sehr, sehr dankbar. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal unsere Freizeiten in Kooperation mit dem Christusbund. Also der Christusbund ist Veranstalter, wir sind Kooperationspartner. Sie nehmen uns viel organisatorisch im Hintergrund ab, sonst äußerlich ändert sich da kaum was. Und einfach nochmal ein kurzer Überblick über unsere Freizeiten. Wir haben in Villingen die Familienfreizeiten, einige Wochen, damit starten wir. Dann ist in der ersten Ferienwoche das Zeltlager für Kinder von 10 bis 12. Wir sind ungefähr 40 Kinder bei uns. Dann kommt die Kinderfreizeit dieses Jahr zum ersten Mal in Murhardt. Auch dort circa 30 Teilnehmer. Und in der gleichen Woche die Mädchenfreizeit auf dem Alpseehof und die Jungsfreizeit in der Schweiz. Es geht in den Freizeiten um Paulus. Auf jeder Freizeit sieht es ein bisschen anders aus, wie es gestaltet wird. Ein Mann, der ganz schön viel mit Gott erlebt hat, sich ihm zur Verfügung gestellt hat, viele Herausforderungen erlebt hat und trotzdem dran geblieben ist an Gott. Und durch den viele Jesus kennengelernt haben. Und wir haben, die Gebetsanliegen machen wir später. Ja, heute sind also einige Mitarbeiter da, es sind ungefähr nur die Hälfte, aber einige und das ist schön. Und diese Mitarbeiter, die nehmen sich wirklich Zeit, teilweise Urlaub, teilweise ehrenamtlich, haben selber einen vollen Alltag. Und manche machen zum ersten Mal, manche haben schon viele Jahre Erfahrung. Und ich freue mich sehr, dass ihr das einfach macht, teilweise Jahr für Jahr, dass ihr immer wieder wagt, euch einzulassen und kommt doch einfach mal auf die Bühne und stellt euch einfach mal in euren Freizeitteams hier vorne auf der Bühne auf. Also das sind jetzt die Mitarbeiter unserer vier Freizeiten, nicht der Familienfreizeit. Die Kinderfreizeit hat sich gestern schon getroffen, die sind richtig stark vertreten, die haben die Vorbereitung gleich mit heute verbunden. Das ist klasse. Genau, hier mal die Kinderfreizeit ein bisschen, genau, ja. So, also wunderbar. Ihr seid hier die Kinderfreizeit mit Schwester Susi als Leitung, das ist wunderbar. Ein ganz großes Team. Dann kommt hier die Mädchenfreizeit mit der Luisa als Leitung. Auch euch ein herzliches Willkommen, da versteckt das Zeltlagerteam. Also in Aidling gibt es heute viele Alternativangebote. Wir sind eigentlich 3- oder 4-mal so viel. Aber stark, dass ihr da seid und dann ihr als Jungsfreizeit. Und wir sind einfach sehr, sehr dankbar, dass ihr euch in diesen Wochen die Zeit nehmt und für uns, nicht für uns, sondern für Gott, aber doch im Namen des Mutterhauses diese Freizeiten gestaltet. Und wir wünschen euch sehr, dass ihr echt Erfahrung macht mit Jesus, dass ihr selber gesegnet werdet und dass es einfach eine wertvolle Zeit für euch ist. Bleibt nah an Jesus. Also ich bin gerade mittendrin in der intensiven Vorbereitungsphase. Ich vermute, viele von euch auch. Da kommt man manchmal schon ins Kämpfen, ob es denn reicht von der Zeit, was man da alles zu bedenken hat. Und wir wollen euch aussenden als Botschafter des Friedens in diese Wochen. Paulus schreibt, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt auf euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und ich möchte jetzt einfach noch für euch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch in dieses Jahr wieder Freizeiten für Kinder und Jugendliche und Familien gestalten dürfen. Die Kinder- und die Jugendjahre sind so prägend für das ganze Leben. Und wir dürfen in das Leben einer jungen Generation hineinsprechen. Und wir möchten dich heute insbesondere für die Mitarbeiter bitten. Du siehst alle Vorfreude, du siehst aber auch Anspannung, Ängste, Sorgen und Herausforderungen. Wir senden sie aus in deinem Namen und bitten dich, dass du selbst ihnen vorausgehst und durch deinen Geist leitest. Beschenke sie mit Mut, Zuversicht, Vollmacht. Gib ihnen einen Blick für die Kinder und für die Jugendlichen, wie du sie siehst. Und jeden Tag neu eine extra Portion Liebe. Wir bitten dich auch insbesondere für die Freizeitleitungen. Gib ihnen Weisheit in Entscheidungen, einen Blick für den Einzelnen und bewahre sie innerlich und äußerlich. Lass diese Freizeiten einen Wert haben für die Ewigkeit und wir wollen uns dir dafür zur Verfügung stellen. Und so geht unter dem Segen in diese Vorbereitungszeit und in diese Freizeiten. Ein Größerer ist mit euch. Amen. Ja, wir wollten eigentlich gleich noch gemütlich da draußen Kaffee trinken. Da draußen ist nicht ganz so gemütlich. Wir gehen einfach dort hinten hin und es wäre richtig freundlich, wenn sie uns dann da ein bisschen den Platz lassen und vielleicht die Gespräche dann da außen sind. Ja, also wir sehen uns später dort draußen. Ihr dürft wieder gerne gehen. Und wir freuen uns, wenn Sie auch zu Hause beten für die Freizeiten. Es gibt so einen Zettel. Da sind, habe ich nochmal konkrete Gebetsanliegen aufgeschrieben für die Mitarbeiter. Das, was ich genannt habe. Auch Gesundheit, ganz wichtig. Auch für die Herzen der Teilnehmer, offene und veränderte Herzen, dass wirklich Herzen bewegt werden. Dass Bewahrung ist, viele in den Bergen, ihr Jungs geht wieder in die Berge oder beim Schwimmen oder wo auch immer. Dass der Heilige Geist wirklich wirkt und dass Gott redet durch sein Wort. Und dass die Gemeinschaft einfach stärkend ist und Gespräche stattfinden. Oft passiert das Wesentliche gar nicht während den Andachten, sondern irgendwie am Lagerfeuer oder im Zelten. Das wäre klasse. Nehmen Sie sie gerne mit. Sie liegen draußen auf den Tischen. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie wirklich im Gebet an uns denken. Und dann freuen wir uns, wenn wir Ihnen nach den Freizeiten berichten können. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch für euer Erzählen und für euer Mutmachen auch zur Fürbitte. Und ich habe gerade gedacht, wie gut, dass ihr keine Jonas seid und nicht in die entgegengesetzte Richtung wegläuft, sondern euch mutig dem Auftrag Gottes stellt und Kindern und Jugendlichen Gottes Wort weitersagt. Vielen Dank euch. Und jetzt ging es wirklich so wie gestern im Fußballspiel. Es musste keine Nachspielzeit geben. Wir sind pünktlich um 15 Uhr fertig. Ich wünsche Ihnen jetzt eine ganz gute, behütete Woche, einen guten Heimweg und dann, so Gott will, bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.